Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet: Wie nachhaltig kann man in Schwellenländern investieren? Ja, meine Damen und Herren, Emerging Markets, mit diesen beiden Worten assoziieren viele Anleger neben den Tech-Riesen Asiens leider auch die Ausbeutung wichtiger Rohstoffressourcen, Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen bis hin zu totalitären Regimen, die ihre Bürger in ihren Freiheitsrechten einschränken, im schlimmsten Fall sogar unterdrücken und ausbeuten. Wie will das zu ESG-Filtern und nachhaltigen Wirtschaften passen? Dazu sprechen wir heute mit Jürgen Meyer, Senior Portfolio Manager bei Raiffeisen Capital. Er ist Mitmanager des Raiffeisen Nachhaltigkeit Emerging Market Aktien und mir hier zugeschaltet. Guten Tag, Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Drescher, vielen Dank für die Einladung.
Herr Meyer, die von mir gerade gespielte Platte, kommt Ihnen die bekannt vor? Und wenn Sie sie hören, wie reagieren Sie darauf, wenn Sie entsprechende Kritik hören?
Ja, also sie kommt mir bekannt vor und wir bekommen auch diesen Kritikpunkt öfters zu hören. Was wir halt im Fondsmanagement bei Raiffeisen Capital Management zeigen wollen, ist, dass diese nachhaltigen Investments in Emerging Markets auch funktionieren. Und was halt uns halt sehr, sehr wichtig ist, dass wir genauso strengen Kriterien anwenden wie unsere globalen Kollegen. Also wir wissen, dass in den Emerging Markets auch nicht alles rund läuft und deswegen ist es umso wichtiger, dass man diese Einzelunternehmen dann wirklich im Detail analysiert, um hier dann auch sicherzustellen, dass da wirklich gerade bei diesen ESG-Thematik hier dann auch alle Kriterien erfüllt sind und dass wir hier auch mit gutem Gewissen investieren können.
Jetzt ist es so, dass man ja häufig, wenn man über die Schwellenländer nachhaltige Investments spricht, direkt mal vorgehalten bekommt, dass da ja auch viele der Sustainable Leader wären, derjenigen, die im Bereich der neuen Technologien, die für den Umweltschutz, für die Energieerzeugung, für die Energieverteilung vonnöten sind, dass da teilweise Weltmarktführer sind, Stichwort Clean Technology zum Beispiel, aber auch im Bereich New Energy. Wie kommt es, dass wir da so häufig feststellen müssen, dass in diesen Ländern, wie zum Beispiel China oder so, wir hier mit Blick auf die neuen Technologien wirkliche Asse haben?
Ja, man sieht halt, dass halt sehr viele Emerging Markets auch in diese erneuerbaren Energien investieren. Und gerade China ist ja nicht nur als ein lokaler Marktführer, sondern ein Weltmarktführer in vielen Bereichen. Also wenn wir uns da diese Solartechnik anschauen, wenn wir uns teilweise auch diese Windkrafträder anschauen, dann spielt hier eigentlich China voll mit dabei, also mit den weltweiten Playern. Und im Solarbereich hat dem China auch diesen großen Vorteil, dass über diese großen Kapazitäten auch die Produkte preiswert angeboten werden können und dass auch innerhalb des Landes, wenn Sie sich zurückerinnern, vor 15 Jahren, da haben wir in den Zeitungen noch gelesen, dass in Peking und rundherum da mit der Umweltverschmutzung es große Problematiken gegeben hat. Das heißt, auch dieser Druck der lokalen Bevölkerung war da, dass man in diese erneuerbaren Energien investiert. Und da sind natürlich dann auch viele Unternehmen darauf aufgesprungen. Und das ist für uns auch jetzt als Investoren ein Vorteil, dass wir da auch mit dabei sein können. Und das sehen wir jetzt nicht nur auch in Ländern wie China, wir sehen es wieder auch in Indien. Das heißt, es gibt auch diesen sanften Druck der lokalen Bevölkerung, dass man ein besseres Leben haben möchte, dass man jetzt diese Umweltverschmutzung den Kampf ansagt. Und da sind eben diese Investments in Richtung dieser erneuerbaren Energien eben der Weg dazu.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen so, da ist die Not dementsprechend am größten. Wir erinnern uns an die Bilder Smog in China, also Clean Technology, die vergifteten Flüsse, man musste auch was tun. Dementsprechend, man hatte ein Interesse daran. Hat es auch was mit staatlichen Förderungen und Subventionen zu tun? Ich habe den Eindruck, speziell mit Blick auf die Solarenergie in China ist das so. Trifft das auch auf andere Länder zu?
Ja, also es gibt schon sehr viele spezielle Förderungen, wobei man jetzt fairerweise auch sagen muss, dass in einigen Ländern wie Indien mittlerweile diese Solarindustrie sogar ohne Förderungen das günstigste zur Herstellung von Energie erzeugt werden kann. Also man merkt schon, dass da auch in gewissen Ländern, wo es diese Förderung auch nicht mehr gibt, dass selbst da diese Solarkraft mittlerweile am attraktivsten ist. Und auch in China, fairerweise, sind diese Förderungen über die letzten Jahre deutlich retour gekommen. Das heißt, auch da sind wir jetzt in vielen Bereichen schon so wettbewerbsfähig, dass man auch ohne Förderungen da mit diesen anderen Arten von der Energieerzeugung dann konkurrieren kann.
Also wir halten schon mal fest, mit Blick auf die Nachhaltigkeit haben wir es in den Schwellenländern mit einer bipolaren Welt zu tun. Ich frage Sie aber als jemanden, der das schon sehr lange tut, nämlich nachhaltig in Schwellenländern zu investieren, wie sich die Rahmenbedingungen in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren verändert haben aus der Sicht eines Investors, der sagt, ich möchte, wenn ich mein Geld anlege, nicht nur auf die ökonomischen Aspekte achten, sondern ich möchte auch auf die ökologischen, auf die sozialen und auf die Corporate Governance achten. Wie haben sich da die Bedingungen nach Ihrem Dafürhalten in den letzten Jahren verändert?
Das der große Vorteil ist, dass in den letzten Jahren eigentlich gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch bei sehr vielen Emerging Markets Unternehmen Fuß gefasst hat. Und fairerweise, also unser Fonds, wir haben dann 2017 gestartet. Da haben wir mit den Vorbereitungsarbeiten 2016 begonnen. Und da haben uns teilweise wirklich noch sehr schwer getan, da wirklich auch nachhaltige Unternehmen zu finden. Und teilweise haben wir zwar nachhaltige Unternehmen gehabt, aber das große Problem war, dass wir diese nachhaltigen Daten nicht bekommen haben. Ja, dass wir da, also gerade so Kennzahlen, die man für die Bewertungen von den Ratingagenturen wie MSCI oder auch ISS da notwendig waren. Das heißt, bei uns war das eigentlich in den ersten Jahren sehr viel Aufbauarbeit, dass man Unternehmen so ein bisschen soft gepusht hat. Könnt ihr bitte diese Daten liefern? Wir wollen investieren, aber dafür will man die und diese Datensätze dann benötigen. Und das ist in den letzten Jahren jetzt deutlich besser geworden. Ja, also während wir da 2017 noch einer der Vorreiter auch gerade bei dieser Bewegung waren, sind hier in den letzten Jahren eigentlich sehr viele große Investoren dazugekommen, die hier auch nachhaltig und mit diesen ESG-Kriterien auch investieren. Und das Investment-Universum ist schon deutlich gestiegen. Also um Ihnen auch so von der Größe an sagen zu können, also wie wir 2017 gestartet sind, haben wir jetzt nach allen, also wenn wir alle Negativkriterien und auch dann sehr strikt diesen Ansatz hier fährt, wie viele Unternehmen dann übrig bleiben, da haben wir 2017 so circa 300 Unternehmen gehabt und mittlerweile sind wir da bei 500. Also da hat sich diese Anzahl hier schon deutlich verbessert.
Sie haben das Thema der Daten angesprochen. Das ist immer ein Punkt, wo die Kritiker ansetzen und sagen, naja, das hat ja was mit Standards zu tun und es ist nicht so, dass in allen Ländern, in den Schwellenländern die gleichen Standards angewandt werden und die Unternehmen haben, ob nun bewusst oder unbewusst, häufig nicht das Interesse daran, da wirklich transparent zu sein. Woher beziehen Sie Ihre Daten? Und ist das etwas, wo Sie sagen, habe ich flächendeckend die gleiche Datenqualität?
Ja, also wir verwenden da auch so globale Datenprovider. Also einerseits beziehen wir die Daten von MSCI, andererseits auch von ISS. Aber wir haben ja auch noch ein eigenes Framework im Einsatz. Also wir berechnen auch so einen RCM-ESG-Score, wo wir dann auch die einzelnen Unternehmen bewerten. Und aus diesen Faktoren alles zusammen bilden wir uns eigentlich eine Meinung zum Einzelunternehmen. Und man sieht schon, also MSCI hat hier diese Datenqualität die letzten Jahre schon verbessert. ISS, da gibt es noch manche Lücken. Das heißt, da müssen wir auch mit denen öfters mit den Analysten Kontakt aufnehmen und sagen, wo können wir da noch bessere Datensätze liefern? Wo können wir auch helfen, dass wir da noch mehr Datensätze zur Verfügung stellen? Und es ist gerade bei den Unternehmen auch noch sehr viel Überzeugungsarbeit immer tätig. Ich war jetzt gerade letzte Woche wieder vor Ort bei einer Asien-Konferenz in Bangkok, habe da auch ein paar philippinische Unternehmen getroffen und da haben auch so einen Problemfall gehabt, dass das eigentlich ein relativ gutes, nachhaltiges philippinisches Unternehmen ist, aber wo teilweise diese Datensätze noch fehlen. Und da bin ich auch mit dem CFO zusammengesessen, sind wir diese Liste durchgegangen und habe jetzt versprochen, dass er diese Datenmaterialien dann auch liefert an die Provider. Und da sollte man dann auch, sobald man diese Datensätze dann haben, also laut unseren eigenen Aufzeichnungen ist das Unternehmen sehr, sehr nachhaltig, sobald man dann auch von den offiziellen Ratingagenturen dann diesen Beweis haben, können wir da auch dann in das Unternehmen dann investieren.
Würden Sie da, was die regionale Datenqualität angeht, Unterschiede machen wollen? Wenn wir jetzt mal sagen, Sie wollen in einen deutschen Standardwert investieren, Sie wollen in einen amerikanischen Standardwert investieren und einen in den Schwellenländern, sagen wir mal als Beispiel in China, haben Sie da inzwischen dann die gleiche Datenqualität, wenn Sie es miteinander vergleichen?
Also ich arbeite jetzt auf der Emerging Market Seite und das globale Team bei uns ist ein separates Team. Aber wir haben hier wirklich die gleichen Datensätze und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir bei unseren nachhaltigen Investments in den Emerging Markets diese gleich strengen Kriterien wie unsere globalen Kollegen auch anwenden. Also wir wollen halt hier nicht irgendwie Emerging Markets bevorzugen, weil die jetzt in der Entwicklung nicht ganz so fortgeschritten sind, sondern unser Ziel ist es halt, dass wir auch so ein bisschen Best Practice in diesen Gegenden schaffen, dass man sagt, schaut's. Es gibt Unternehmen, die sind gleich gut wie manche Player in Europa, manche Player in Amerika. Diese sollen auch belohnt werden. Und es soll auch ein Incentive sein für die Unternehmen, die noch nicht ganz so weit sind, dass die auch diese strengen Kriterien dann erfüllen.
Wie flächendeckend stehen denn die Daten zur Verfügung? Haben Sie nur aus dem Anlageuniversum eine bestimmte Titelanzahl, wofür das zur Verfügung steht und aus denen müssen Sie sich dann bedienen? Oder ist es so, dass Sie eigentlich die gleiche Datenqualität für das gesamte Universum haben und dann entsprechend sich aus der großen Anzahl auch bedienen können? Oder sind Sie eben eingeschränkt?
Ja, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt, also nur von der Größenordnung in den Emerging Markets. Also wir haben so ganz grob, gibt es so 1.400, 1.500 Unternehmen im MSCI Emerging Market Index. Davon bekommen wir derzeit für ca. 1.000 Unternehmen wirklich auch Datenqualität, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Und von diesen 1000 Unternehmen fallen dann so circa 200 Unternehmen auch nochmal raus, weil da gewisse Kriterien nicht erfüllt sind, wo es halt Verletzungen, Korruptionsverdacht und so weiter dann gegeben hat. Dann fallen noch einmal circa 300 Unternehmen bei uns weg, wo eben unser eigener ESG-Score nicht erreicht wird, wo wir auch sehr, sehr streng sind. Das heißt, also vom Gesamtuniversum, also wenn wir jetzt das ganz grob nehmen, also von 1500 Indextitel haben wir für 1000 Unternehmen dann wirklich auch diese Datenqualität, wo wir auch damit arbeiten können. Und von diesen 1000 Titeln sind circa von uns so also ungefähr 500 investierbar, wo man dann, also wenn das Unternehmensmodell passen würde, dann auch investieren können.
Schaut man sich mal an, wie die Aktienuniversen in den Schwellenländern zusammengesetzt sind, dann spielen dabei Rohstoffe häufig eine große Rolle. Denken wir an Brasilien, denken wir an Afrika. Heißt das, dass diese Titel für Sie alle nicht investierbar sind, weil sie eben ja eigentlich die Ressourcen verbrauchen und damit ja eigentlich der Nachhaltigkeit im Wege stehen? Führt das, wenn es so ist, dass Sie dort nicht investieren können, nicht zu starken Abweichungen von den Benchmarks, die klassischerweise für Schwellenländer vorgegeben werden?
Das stimmt. Also wir haben eben diese strengen Kriterien und setzen diese auch um. Das heißt, wir investieren in keine Medienwerte, auch in keine Rohstoffwerte, weil eben einerseits vom Abbau da sehr viele Risiken gibt, auch teilweise mit der Landveredelung und so weiter, dass es da Problematiken gibt. Deswegen also schließen wir generell diesen gesamten Mining-Sektor bei uns im Haus, auch im Rohstoffwert. Also wir sind auch da teilweise, also die einzige Ausnahme, wo wir sehen, sind bei gewissen Erzeugern von Kartons, die hier eine sehr gute Recycling- und Circular Economy aufgebaut haben und hier eben diese alten Rohstoffe wiederverwerten für neue Produktion. Da haben wir zwei Unternehmen, wo wir global in den Emerging Market investiert sind, aber ansonsten haben wir wirklich nur Investments in Minenwerten und Rohstoffwerten. Und ja, es führt zu ein bisschen Verzerrung, also auch wenn wir uns jetzt auf der Länderebene unser Fonds anschauen, wir haben halt tendenziell eine höhere Gewichtung in Ländern, wo es auch mehr nachhaltige Unternehmen gibt. Das sind eben Länder wie Taiwan, teilweise Indien und so weiter, während wir halt gerade gewissen osteuropäischen Ländern hier deutlich schwerer tun. Und auch auf der Sektorseite sehen wir, dass wir da gerade im Finanz-, IT-, Konsumbereich eine höhere Gewichtung haben, während wir im Rohstoff-, Energiesektor eben gar nicht investiert sind.
Wenn wir es mal kurz Revue passieren lassen, dann haben wir schon eine ganze Menge über das E gesprochen, ein bisschen über das G, aber bisher wenig über das S. Wir haben gerade im Bereich der Emerging Markets viele totalitäre Regime, viele Menschenrechtsverletzungen. Inwieweit wirkt sich das dann auf Ihr Anlageuniversum aus? Beispielsweise, wenn wir jetzt an China denken, ein Land, das ja seine Bürger sehr stark kontrolliert, einschränkt. Ich erinnere an die Uiguren, die unterdrückt werden und diskriminiert werden und andere. Da scheiden ja auch weitere Teile des Anlageuniversums aus, oder?
Es stimmt, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also wir schauen uns eben neben diesem unternehmensspezifischen Score, schauen wir uns auch einen Länderscore an, wo auch gewisse Kriterien dann eben reinfiltern. Und wenn da gewisse Länder dann diesen Mindestscore für uns nicht erreichen, sind da dann alle Unternehmen ausgeschlossen, wo der Staat, also der Mehrheitseigentümer von einem Unternehmen ist. Das heißt, wir unterscheiden generell zwischen also Privatunternehmen und Unternehmen, wo der Staat mehrheitlich Eigentümer ist. Und wenn hier dann eben auch auf Länderebene gewisse Kriterien nicht erfüllt werden, wenn ja dann alle Unternehmen dann ausgeschlossen, wo hier der Staat im mehrheitlichen Besitz ist. Das trifft auch auf Länder zu, wie zum Beispiel Pakistan, Saudi-Arabien und so weiter. Aber generell wollen wir halt nicht, wenn wir Kinder wieder spezifisch hernehmen, wir wollen hier nicht alle Unternehmen bestrafen, sondern eben private Unternehmen, die was zum Beispiel jetzt in China eben gerade in erneuerbare Energien hier investieren und jetzt nicht nur China einen besseren Fleck auf der Welt machen, sondern eigentlich global, weil wir profitieren alle davon. Wir können uns in Europa noch so bemühen, dass wir da CO2 einsparen, wenn dann die großen Länder wie China ihnen nicht mitmachen. Da hilft uns da die ganze Anstrengung nichts. Das heißt, wir wollen eben diese Unternehmen, die hier wirklich auch was Positives weiterbewegen, dann eben belohnen, indem wir hier auch investieren. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die hier dann da nicht erlaubt sind, da sind wir auch dann nicht investiert.
Eine Viertelstunde Podcast über Nachhaltigkeit und es sind noch nicht die Begriffe Engagement, Stewardship, Active Ownership gefallen. Deshalb da die Frage, welche Rolle spielt das bei Ihnen? Es gibt welche, die sagen, wenn man in den Schwellenländern investiert, dann ist dieses Thema eigentlich das, über das wir Impact verursachen können, auslösen können. Best in Class mag die eine Sache sein, aber das, wo wir wirklich was bewegen können, ist, die Unternehmen an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, was sie eben auch nachhaltig und sozial und ökologisch besser machen können. Welche Rolle spielt dieses Thema bei Ihnen und in den Schwellenländern überhaupt? Ist es möglich, von Europa aus Einfluss zu nehmen auf die Unternehmen dort, nachhaltiger zu arbeiten?
Ja, zum Glück, das geht. Also das haben die letzten Jahre jetzt auch gezeigt. Also Engagement ist für uns sehr, sehr wichtig. Das ist einerseits also on the ground vor Ort, dass wir mit den einzelnen Unternehmen zusammensitzen, dass wir uns da mit dem CFO, teilweise CEO zusammensetzen und eben diese Punkte durchgehen. Das ist einerseits jetzt, dass wir eben Sachen, gerade wo Datenquellen noch fehlen, dass man die im Durchbespricht, dass die geliefert werden, dass man auch sagt, wo würden wir uns vorstellen, dass sich das Unternehmen verbessert. Wo gibt es auch so ein bisschen Best-in-Class-Unternehmensbeispiele aus den Developed Markets, die man hier als Musterrolle hernehmen können. Und die zweite Schiene, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir bei diesen Hauptversammlungen mitstimmen. Das heißt, wir schauen uns hier sehr, sehr genau an, welche Punkte werden auf der Hauptversammlung besprochen. Und wenn da jetzt irgendwas nicht ESG-konform ist, würden wir da dann auch nicht mitstimmen. Da sind wir teilweise auch mit anderen aktiven Investoren im Austausch, dass wir dann gemeinsam da abstimmen und oder andere Vorschläge einbringen. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das Gute ist, dass da eben auch immer mehr Fondshäuser auch aufspringen. Dass man, weil wir alleine als Raiffeisen KAG können wir da nicht so viel bewegen, aber gemeinsam mit anderen Häusern, wenn wir da gemeinsam zusammenarbeiten, können wir da doch einiges weiterbringen.
Wir halten mal fest, man kann nicht nur nachhaltig investieren in Schwellenländern. Das muss auch nicht in Entwicklungshilfe oder Spenden münden, wie der eine oder andere manchmal zynisch unterstellt, sondern man kann das auch so machen, dass man vernünftig investiert und damit Geld verdient. Das führt mich dann neben der nachhaltigen Seite natürlich auf die ökonomische Seite, Herr Mayer. Die Schwellenländer hatten es in den letzten Jahren vorsichtig formuliert, nicht einfach. Wie interessant ist es denn aus Ihrer Sicht inzwischen in den Schwellenländern zu investieren? Ich frage das nicht nur mit Blick auf die Zinsentwicklung in den entwickelten großen Industrienationen und Märkten, allen voran Amerika, sondern ich frage es natürlich auch mit Blick auf die geopolitischen Spannungen, die in vielen Schwellenländern offensichtlich oder zumindest unter der Decke doch spürbar sind, wenn sie nicht schon offen ausgebrochen sind als kriegerische Auseinandersetzung. Wo sehen Sie Schwellenländer-Investments in diesen Tagen? Ist es ein guter Zeitpunkt, in Schwellenländer zu investieren und wie würden Sie es denn machen?
Ja, Risiken gibt es natürlich in den Emerging Markets immer, also auch gerade bei den Schwellenländern und auch dieser geopolitische Konflikt zwischen USA und China ist wahrscheinlich etwas, was uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird, wenn nicht noch länger. Was wir jetzt sehen, ist, dass generell dieses Chance-Risiko-Verhältnis mittlerweile schon sehr attraktiv ist. Wir haben in den Emerging Markets seine über 10 Jahre Underperformance versus Developed Markets jetzt hinter uns. Und wenn wir uns das jetzt längerfristig anschauen, sieht man immer sehr schön, dass das immer so in großen Zyklen eigentlich gegangen ist. Ja. Das heißt, dass man hat immer so ungefähr 10 Jahre Outperformance von einer Asset-Klasse, dann wieder 10 Jahre Underperformance. Und die letzten 10 Jahre, wie Sie auch vorher schon erwähnt haben, waren ja für die Emerging Markets Asset-Klasse im Vergleich jetzt wirklich sehr, sehr bescheiden und hätte besser laufen können. Und da sehen wir jetzt schon, dass da einiges auch wieder ins Positive dreht. Ja, also auf der Bewertungsseite haben wir da einen deutlichen Abschlag zu den entwickelten Märkten. Wir sehen auch, dass eben sehr viel von diesen negativen News bereits eingepreist sind, zum Beispiel jetzt in China. Und es reichen dann meistens so kleine positive Überraschungen, dass die Märkte auch wieder nach oben drehen. Ja, China zum Beispiel gegen Jahresende letzten Jahres, nachdem da viele erwartet haben, dass das mit dieser Zero-Covid-Policy noch länger anhalten wird, dann hat dieser Schwenk allein hat mal gereicht, dass der chinesische Aktienmarkt einen deutlichen Setzer nach oben gemacht hat. Und da gehen wir jetzt davon aus, dass zwar auch auf der Risikenseite schon noch einiges auch in den Zeitungen weiterhin präsent bleiben wird, aber tendenziell, wenn man es jetzt auf die nächsten 3, 5, 10 Jahre sieht, spricht das schon einiges für Emerging Markets. Und auch auf der Gewinnseite erwarten wir uns, dass wir da jetzt die nächsten 10 Jahre eine deutliche bessere Entwicklung sehen als für die letzten 10 Jahre.
Dann würde ich die beiden Dinge noch miteinander verketten wollen, denn das Jahr 2022 war ja nach mehreren Jahren mal eins, in dem nachhaltige Selektionsfilter in der Regel zu einer Underperformance gegenüber ungefilterten konventionellen Anlageuniversen geführt haben. Das ist zumindest mit Blick auf die weltweite Aktienportfolioverteilung zu beobachten gewesen. Ich nehme an, auch in den Schwellenländern. Was sagen Sie denjenigen, die sagen, nein, in den Schwellenländern kostet mich das richtig Rendite, nachhaltig zu investieren?
Ja, also wir können jetzt nur aufgrund unseres eigenen Fonds und den Trackrekords jetzt zeigen, und wir haben zum Glück auch letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt und haben auch so einen Vergleichsindex wie den MSCI Emerging Markets hier outperformen können. Es hängt natürlich auch immer von der Struktur vom Fonds ab. Ja. Also uns ist halt wichtig, dass wir auch Unternehmen reinkaufen, die hier also einerseits nachhaltig, aber auch bewertungsmäßig attraktiv bewertet sind. Und da haben wir auch gesehen, dass wir gerade in vielen Bereichen da, auch gerade diesen S-Faktor, den Sie ja vorher auch erwähnt haben, dass man da schon noch sehr viele tolle Unternehmen auch findet. Gerade jetzt im asiatischen Bereich, die ihre Mitarbeiter toll behandeln, die jetzt gerade bei den Weiterbildungen und Schulungen hier führend unterwegs sind. Das heißt, da jetzt nicht nur einerseits diese Schiene im Solarindustrie, erneuerbare Energien, sondern auch Unternehmen, die auf die Mitarbeiter sehr schauen, dass wir auch da wirklich tolle Unternehmen in unserem Portfolio drinnen gehabt haben und davon eigentlich auch profitiert haben. Also da im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die wirklich letztes Jahr sich sehr, sehr schwer getan haben, haben wir da zum Glück jetzt auch eigentlich ein ganz, ganz gutes Jahr erwischt gehabt. Und generell, wir wollen auch mit dem Fonds auch zeigen, dass generell also nachhaltige Investments in Emerging Markets kein Performance-Nachteil sind. Man kann jetzt natürlich nicht garantieren, dass das jetzt jedes Jahr funktionieren wird, aber mittel- bis langfristig gehen wir schon davon aus, dass das eben kein Performance-Nachteil ist und dass die Anleger in dem Fall eigentlich sogar profitieren sollten.
Herr Mayer, wir halten fest, es geht. Man kann nachhaltig in Schwellenländern investieren. Sie machen das jeden Tag, und wenn man das möchte, kann man das anhand Ihres Produktes, des Raiffeisen Nachhaltigkeit Emerging Market Aktien, auch dann tun. Zum Schluss frage ich immer meine Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Hier kommt keiner aus der Sendung, ohne dass er uns eine Empfehlung ausgesprochen hat. Entweder ein Buch, das er liest, was mit dem Thema zu tun hat, das wir heute diskutiert haben, in diesem Falle Nachhaltigkeit in Schwellenländern, oder aber, dass Sie uns einfach sagen, womit Sie sich sonst in diesen Tagen geistig unterhalten oder weiterentwickeln.
Ja, Literaturempfehlungen sind immer schwer. Also ich bin so ein großer Fan von diesen Warren Buffett Letters. Also das glaube ich generell jetzt nicht nur zu Emerging Markets, sondern das finde ich generell, wenn man da auch diese Historie zurückbekommt. Ja, wenn man da so eine Letter vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren liest, also das finde ich immer auch gerade als Investor generell faszinierend, wie gut er auch diese Statements geschrieben hat, wie korrekt die teilweise heutzutage noch sind. Also das kann ich eigentlich jedem empfehlen, und da freue ich mich immer jedes Jahr, wenn dann diese neue Letter dann rauskommt. Und ansonsten kann ich eigentlich nur so quer durch auch, also ich probiere mich auch jetzt nicht nur bei Finanzbüchern zu beschäftigen, sondern auch von also Sachbüchern zu der Geschichte von Asien und so weiter. Da gibt es einige wirklich tolle Bücher, die ich auch empfehlen kann. Also da generell breit weiterbilden, breit schauen und da sich dann wirklich auch gute Sachen einfach raussuchen.
Herr Mayer, dann wollen wir mit Warren Buffett beschließen. Ich glaube, in einem seiner Briefe stand es vor einigen Jahren, die Hall of Fame der Market Timer ist ein leerer Raum. Dann haben wir, glaube ich, mit einem passenden Buffett-Zitat abgeschlossen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich da heute den Fragen gestellt haben, die ja häufig, was dieses nachhaltige Investieren in Schwellenländer angeht, kritische Anmerkungen oder Fragen sind. Und danke, dass Sie die für uns eingeordnet haben. Ich denke, da haben wir alle eine ganze Menge über dieses Thema gelernt. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie den Podcast gehört haben und ihn bisher noch nicht abonniert haben, dann machen Sie einfach mal Gebrauch davon und abonnieren ihn. Ich freue mich, wenn Sie ihn bewerten, da wo Sie die Möglichkeit haben, die Fondsgedanken zu bewerten. Wenn Sie uns weiterempfehlen an Ihre Kollegen, an Ihre Freunde. Der Zuhörerkreis wächst ständig, und wenn Sie dazu beitragen können, freue ich mich besonders und bin Ihnen dafür dankbar. Ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower, wie gewohnt, mit einem Kölschen Tschö.